Aber das ist doch ein Punkt, den wir ändern müssen. Und wenn wir sagen, wir leben in einem gemeinsamen Land, wo wir durch irgendeine Krise gemeinsam durchgehen wollen, dann ist das ein Punkt, den wir verlangen müssen.
Das ist auch eine Geschichte, also da kriege ich immer wieder eine Gänsehaut, wenn auch der Vater mir beschreibt, wie diese Besuche vonstatten gehen.
Der zweite Mensch, der in Großbritannien geimpft wurde, der hieß doch tatsächlich William Shakespeare. Also das rührt zu Tränen.
Die Tagesschau, die berichtet nämlich im Oktober über einen toten Probanden.
Jetzt holen Sie sich Popcorn. Der Weltkonzern AstraZeneca bietet gute Unterhaltung mit ganz bitterem Beigeschmack.
Wäre ja jetzt schade, wenn für Australien, die USA, Großbritannien und die Europäische Union nicht genug Impfstoff da wäre. Stellen Sie sich das mal vor. Es wäre ja wirklich ärgerlich, wenn ausgerechnet für Sie da keiner mehr übrig ist.
Basta, Berlin. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 17. Dezember. Hier ist Folge 67. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und sind wir mal ehrlich, im gelockdownten Corona-Deutschland, da kann man ja aktuell eh nichts Besseres machen als YouTube zu schauen. Das ist dann allerdings auch das einzig Positive an der Situation.
Moment, der Impfstoff kommt. Könnte ja für den einen oder anderen von Ihnen auch eine sehr, sehr gute Nachricht sein. Also es ist kurz vor der Zulassung. Allerdings diese besonders schnelle Zulassung, die sehen natürlich viele Menschen auch ausgesprochen kritisch. Und genau darauf werden wir heute schauen. Wir werden mal so ein bisschen in die Impfstoffhistorie von mehreren Herstellern gehen. Und ich glaube, da wird es die eine oder andere Überraschung geben.
Ja, und auch die Nebenwirkungen der Corona-Maßnahmen, die sogenannten Kollateralschäden, die interessieren uns heute. Dabei geht es um Vereinsamung, es geht um Gewalt und Suizid. Es geht natürlich auch um die schlimmen Folgen von verschobenen Operationen. Ja, und ein paar sehr persönliche Geschichten haben uns auch von Ihnen erreicht, von denen ein paar heute ganz sicher Erwähnung finden werden.
Wir werden also heute nicht besonders lustig sein. Das ist in der aktuellen Situation natürlich auch nicht angebracht und auch nicht immer ganz einfach. Wir hier in der Redaktion müssen tatsächlich auch hin und wieder den Kopf schütteln über die Dinge, die uns da so erreichen und die wir mitbekommen und darüber berichten müssen. Aber natürlich kennen Sie uns auch, gerade diese Impfstoffgeschichte, die werden mit einem gewissen Elan präsentieren.
Ja.
Und ich denke, da wird es dann die eine oder andere Überraschung geben und vielleicht wird dann auch mal geschmunzelt.
Ich denke doch. Und erstmal freuen wir uns natürlich in dem Zusammenhang, was uns auch immer ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert, über Ihre Kommentare und Ihre Zuschriften, die uns per Mail erreichen. Das ist immer sehr wertvoll für uns, das wissen Sie natürlich. Da geht es nicht nur unbedingt um die Recherchen und die Themen, die Sie uns schicken, das ist auch toll, aber auch eben die persönlichen Geschichten. Das finde ich immer sehr klasse. Und natürlich weiterhin kommentieren Sie und schreiben Sie uns per Mail an basta.berlin@snanews.de. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich habe jetzt aber, bevor wir mit der ersten Mail anfangen, habe ich noch was für dich, von dem du noch nichts wusstest. Es hat mich gerade direkt vor der Sendung erreicht, die Nachricht, Paul Zubeil wird Unterabteilungsleiter bei Gesundheitsminister Jens Spahn, der Vizedirektor des UN-Bevölkerungsfonds. Kennst du den?
Nee.
Fängt jetzt bei Jens Spahn an.
Ah ja.
Weißt du, wer das ist?
Mm-mm.
Der Mann von Henrik Streeck.
Nein.
Ja.
Ach, das ist eine interessante Information.
Und hat wohl vorher in Brüssel gearbeitet. Ich weiß ja nicht, wo die beiden sich kennengelernt haben, aber doch nicht etwa in den letzten zwei Wochen in Brüssel?
Nein, ich denke nicht.
Okay, damit fangen wir an mit der ersten Zuschrift. Und geschrieben hat uns Jürgen aus, wie er selbst sagt, der kleinsten, niedersten Provinz von Niederbayern. Er hat uns sogar schon mehrfach gemailt und da waren viele tolle Informationen dabei, die wir weiter recherchieren werden. Aber Jürgen hat uns auch erzählt, wie er kürzlich als Begleitperson seiner Frau zur Nachkontrolle einer Augen-OP gefahren ist und zwar zu einem Spezialarzt, eine Reise mit gewissen Hindernissen.
Genau. Und Jürgen schreibt, Zitat, eine Stunde Fahrt und scheiß Wetter. Dort hieß es, die Begleitperson muss draußen warten wie ein Hund. Ich bin über 70. Trotz Protest und Tür zu knallen bin ich raus zur nächsten Grünanlage, dann 20 Minuten bei Nassschnee durch den Ort und habe mich noch eine Stunde ins Auto gesetzt, bis meine Frau dann kam. Die Kneipen hatten ja auch zu. Ist das nicht alles wunderbar in dieser versöderten vorweihnachtlichen Zeit?
Ich fühle mit ihm. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie er da 20 Minuten in den Nassschnee gelaufen ist und die Kneipe gesucht hat. Wäre mir genauso gegangen. Ja. Es klingt wie ein echter Albtraum für Herrn Joppa und wie für mich ebenfalls. Auf jeden Fall vielen Dank, Jürgen aus Niederbayern. Aber so wie es ihm da geht es gar nicht wenigen. Und es gibt absurde und traurige Geschichten aus Corona-Deutschland und einige von denen haben wir zusammengetragen. Unter anderem Ines aus Berlin.
Genau, den Namen haben wir geändert, weil wir nicht wollen, dass sie eventuell Probleme bekommt, wenn wir ihre persönliche Geschichte verlesen. Sie bildet im Hauptberuf nämlich Pflegefachkräfte aus, auch in der Altenpflege. Und Ines, die machte uns in ihrer Mail auf die sogenannte Arbeitsquarantäne aufmerksam. Ines schreibt, das bedeutet, dass Pflegekräfte mit dem positiven PCR-Test zur Arbeit gehen und die Öffis benutzen, denn für ein eigenes Auto reicht die miese Bezahlung meist nicht, und die Risikogruppen versorgen müssen, ohne ausreichend zur Verfügung gestellten Mund-Nasen-Schutz, aber nicht zum Einkaufen dürfen, auch als Auszubildende nicht zur Schule. Es ist derartig perfide, dass mir da die Worte fehlen, schreibt Ines.
Weiter beschreibt Ines, dass dies derzeit in vielen Seniorenheimen passieren soll, beispielsweise bei einem Pflegedienst in Berlin und Brandenburg. Wir wissen auch, welche Dienste das gewesen sind. Wir werden das aber nicht veröffentlichen, bevor wir da noch keine Stellungnahme von den Diensten haben.
Genau. Aber infiziertes Personal in Pflegeheimen, das hat uns erstmal grundsätzlich interessiert. Und deswegen haben wir da auch weiter recherchiert. Tatsächlich ist die sogenannte Arbeitsquarantäne überhaupt gar kein Einzelfall. Im November beispielsweise sind 3 Mitarbeiter des Antoniusheims in Wiesbaden trotz einer Corona-Erkrankung freiwillig, wie es heißt, im Einsatz gewesen. Wegen der schwierigen Personallage in dem Altenzentrum habe das Gesundheitsamt Wiesbaden diese Arbeitsquarantäne sogar ausdrücklich erlaubt.
Dazu sagte die Amtsleiterin gegenüber der Hessenschau, dass das Gesundheitsamt das schon in häufigeren und verschiedenen Fällen erlaubt hat. Das betroffene Personal des Altenzentrums sei aber ausschließlich in der Isolation für Bewohner, die mit dem Coronavirus infiziert seien, eingesetzt worden. Also gleich und gleich gesetzlich gerne. Mhm. Wenn du also an Corona erkrankt bist oder zumindest positiv getestet bist, dann darfst du weiterhin andere positiv Getestete versorgen.
So heißt es. Hier habe es auch spezielle Vorsichtsmaßnahmen gegeben. Zum Beispiel durfte der Weg zur Arbeit wohl doch nur im eigenen Auto stattfinden. Vielleicht haben die 3 ja eine Fahrgemeinschaft gemacht, man weiß es nicht. Nachprüfen können wir diese Aussagen natürlich jetzt nicht über diese speziellen Schutzmaßnahmen.
Das ist aber wir haben etwas, was wir mit Bestimmtheit wissen, und das ist eine Empfehlung des Robert-Koch-Institutes. Bereits Ende März hatte Lothar Wieler das gesagt. Er ist ja der Chef des Robert-Koch-Institutes. Da gab es eine Pressekonferenz genau am 23.03. und eine Quarantäne für infiziertes Pflegepersonal sei nicht mehr so strikt durchzuführen.
Medizinpersonal muss demnach nach engem, ungeschützten Kontakt zu Covid-Erkrankten nicht mehr so lange in Quarantäne und kann bei dringendem Bedarf in Klinik oder Praxis arbeiten, solange keine Symptome auftreten. Die Kliniken sollten das möglichst mit dem Gesundheitsamt absprechen.
Also nur wenn möglich, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Aber ich meine, wer gibt auch schon gerne zu, dass die Personaldecke jetzt nicht so üppig in seinem Heim ist und wahrscheinlich auch gar nicht so üppig schon vor Corona gewesen ist. Das perfide finde ich aber, Angehörige, die kommen, wenn überhaupt, dann nur einer und dann auch nur mit einem Schnelltest hinter Plexiglas in diese Pflegeheime. Aber infiziertes Personal darf dann natürlich auf der Isolierstation dann da am Menschen sehr nah arbeiten. Find nur ich das irgendwie merkwürdig? Also
ja, ich glaube, das ist eine etwas größere Debatte. Zunächst mal können wir drauf schauen, was die Alternative wäre. Also
ja.
Nachdem man es Jahre oder Jahrzehnte versäumt hat, genug Pflegepersonal einzustellen. Ich erinnere noch mal daran, dass das Wort Pflegenotstand im Jahre 2001 beispielsweise ganz hoch im Kurs gewesen ist. Also auch versäumt hat, Pflegepersonal angemessen zu vergüten oder den Job attraktiver zu machen. Stattdessen hat man das Pflegepersonal eben woanders geräubert. So sage ich das jetzt mal.
Ja.
Möglicherweise auch ein Anliegen der Europäischen Union für die Osterweiterung, dass man sich am Pflegepersonal von Polen oder Rumänien bedienen kann.
Die jetzt auch sehr übel in der Corona-Krise dran sind, weil sie noch weniger Personal haben.
Ja, und am Ende lautet die Frage jetzt auf einmal, gar kein Personal oder infiziertes Personal?
Ja, ja klar. Und für solch ein reiches Land, was Deutschland ja angeblich ist, das sich übrigens vor wenigen Tagen gerade mal eben Rüstungsausgaben, eine Erhöhung der Rüstungsausgaben um, ich schaue gerade, im nächsten Jahr auf knapp 47 Milliarden Euro geleistet hat. Ist das auch geradezu perfide, dass wir diesen Pflegenotstand überhaupt haben? Auch ohne Corona, ich meine, da fehlten jetzt bereits über 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Und ich meine, die Zahl wird ja weiter wachsen, weil auch die deutsche Bevölkerung, die überaltert ja im Moment immer weiter.
Ja, ich kann mich noch an dieses Hickhack und hin und her erinnern, was diese Prämie anging. Da sollten ja mal 1.500 Euro geplant sein für Menschen in Pflegeberufen. Die haben aber noch lange nicht alle bekommen.
Nee.
Und da fällt mir jetzt wieder ein, haben Sie vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht, aber es war ein Hammer. Eine Extrawurst, die keine sein soll. Überraschende Corona-Prämie für Bundestagsmitarbeiter. Was war da denn los? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt nochmal schnell rausgesucht vom 6.12. der Tagesspiegel. Mhm. Also es geht darum, dass mehrere tausend Mitarbeiter des Deutschen Bundestages 600 Euro Prämie bekommen sollen, weil die Arbeit in der Corona Zeit ja so hart gewesen ist.
Ja, für die klatscht dir auch keiner.
Ja, du schon, natürlich. Die haben dann zum Teil übrigens selber gesagt, wir wissen gar nicht, warum jetzt. Also es gab keinen großen Unterschied für uns. Mhm. Und einige haben auch gesagt, das spenden wir jetzt lieber. Aber so also geht es mit Bundestagsmitarbeitern. Aber bei Pflegekräften geht es eben nicht. Und dann wird da ewig rumdiskutiert. Und was ich mich frage, meine Güte, wir werden ja möglicherweise wählen. 26. September, merken Sie sich das vor. Ich glaube, in diesem Jahr gehen Sie hin, oder? Wählen Sie bitte.
Oder Briefwahl.
Ja. Ja, gehen Sie ruhig hin. Oder Briefwahl, egal. Aber worauf ich warte, ist, dass eine Partei sich mal ausscheißt und sagt, so, wir haben einen Pflegenotstand und zwar seit Jahrzehnten und den wollen wir jetzt mal angehen. Und das machen wir jetzt mal über Geld, Geld, Geld. Das heißt, jeder bekommt erstmal eine neue Einkategorisierung. Ja, wir überarbeiten den Tarif, basta. Mhm. Und dann machen wir Folgendes. Das Wichtigste ist ohnehin der Personenschlüssel. Das wissen wir. Ja. Und das ist im Krankenhaus genauso wie im Pflegebereich. Und den passen wir jetzt an. Und
ja, was ständigen Aussagen häufig gemacht wurde, ist ja, den Pflegenotstand zu bekämpfen, indem man den Personalschlüssel einfach ein bisschen nach oben schraubt. Das ist eine ganz clevere Geschichte. Plötzlich kein Personalnotstand mehr. Ja, aber am Patienten ist das ein furchtbarer Dienst.
Das ist doch etwas, was eigentlich jeder Bundesbürger begreifen müsste. Mhm. Das muss teurer werden, beispielsweise über die Pflegeversicherung oder über steuerfinanzierte Zuschüsse. Aber das ist doch ein Punkt, den wir ändern müssen. Und wenn wir sagen, wir leben in einem gemeinsamen Land, wo wir durch irgendeine Krise gemeinsam durchgehen wollen, dann ist es ein Punkt, den wir verlangen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht komplett ausbrennen, dass nicht 100.000 Menschen diesen Beruf verlassen, obwohl sie ihn erlernt haben, sondern dass sie sagen, wir lieben diesen Beruf. Wir wollen uns um Menschen pflegen. Es ist ja auch eigentlich ein schöner Beruf. Aber so wie er halt oft ausgeübt werden muss, dann halt nicht mehr. Und ich verstehe nicht, wenn es keine Partei gibt, die das ganz offensiv anspricht und es dann auch durchsetzt.
Das ist der zweite Punkt, weil wie häufig war so etwas schon in Koalitionsverträgen oder Wahlprogrammen drin?
Mit ihrer Prämie haben sie doch auch ganz großzügig getan und auf einmal haben sie sich dann zwischen Bund, Ländern und Krankenversicherern nicht richtig einigen können, wer sie bekommt, wann sie bekommt und dann kam sie eben so nicht.
Ist richtig. Also da können sie ja dann nächstes Jahr entscheiden.
Wir wollten aber eigentlich nochmal konkret in die Situation von Alten- und Pflegeheimen schauen. Ja. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie es denn jetzt für die Mitarbeiter dort aussieht. Wir wollen jetzt aber auch nochmal auf die Situation der Menschen zu sprechen kommen, die dort auch leben, die dort ihren Lebensabend verbringen und die dann dort auch sterben werden und unter welchen Bedingungen das alles passiert.
Ja, auch hier haben wir übrigens viele Zuschriften bekommen. Unter anderem hat uns beispielsweise Katrin aus Sachsen geschrieben. Ihr Vater ist schwer an Parkinson erkrankt und er liegt seit mehr als 6 Wochen in einer Klinik. Und Katrin erzählte uns, Zitat, seit dem 4.11., und dazu muss ich sagen, die E-Mail ist schon 2-3 Wochen alt, seit dem 4.11. herrscht in dieser Klinik ein Besuchsverbot. Für einen an Demenz erkrankten Menschen ist dies in keinster Weise zu verstehen und für den Krankheitsverlauf absolut katastrophal. Seit nunmehr 4 Wochen habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen und gesprochen und muss damit rechnen, dass er mich nicht mehr erkennen wird, falls irgendwann ein Treffen wieder möglich ist. Ja, und das nimmt mit. Ich habe übrigens Parkinson gerade gesagt. Es ist natürlich nicht Parkinson gewesen, sondern
Demenz.
Demenz, genau.
Entschuldigung. Ja. Katrin sieht ihren Vater und auch die ganze Familie als Opfer dieser Maßnahmen und meint, eine Wiedergutmachung werde niemals möglich sein. Ja, vielen Dank für diese persönliche Mail. Und auch du hast eine persönliche Geschichte zu erzählen. Die handelt aber nicht von deiner eigenen Oma, von der wir ja wissen, dass sie recht rüstig ist, sondern von einer anderen Oma.
Ja, es geht um die Oma meiner Frau. Und die ist im Frankenland in einem alten Pflegeheim. Und dort ist es jetzt auch so, die Maßnahmen waren sowieso immer sehr weit oben. Und diese Frau ist auch an Demenz erkrankt. Und der Vater von meiner Frau kann einmal pro Woche für eine Stunde dorthin, wenn er sich vorher testen lässt und dieser Test natürlich negativ ist, dann mit einer FFP2-Maske hinter einer Plexiglasscheibe vor dieser absolut schwerhörigen alten Dame zu sitzen, die auch gar nicht deuten kann, was er da hinter der Maske macht. Das ist auch eine Geschichte, also da kriege ich immer wieder eine Gänsehaut, wenn auch der Vater mir beschreibt, wie diese Besuche vonstatten gehen. Hm.
Was ich mich frage ist, was da die Alternative wäre. Also ich saß gestern auf dem Fahrrad und habe mir darüber Gedanken macht und denke so, eigentlich hätte man Oma, Opa aus dem Pflegeheim rausholen müssen. Mhm. Aber gut.
Wer kann das sich zeitlich schon allein leisten?
Zeitlich und dann, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit, wie man mit dementen Menschen umgeht. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, aber wenn wir uns das so anhören und auch die nächsten Geschichten, die wir so hören, das ist ja echt eine ganz, ganz üble Sache. Das ist auch kein Einzelfall. Ja. Also der Vorsitzende des Evangelischen Seniorenwerks in Deutschland, Fritz Schroth, der spricht in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sogar von einer gefühlten Isolationshaft für Heimbewohner. Das Zitat: Wo das geschieht, wird jeder Lebensmut genommen. Dieser Druck kann sich bis zur Todessehnsucht steigern. Die Einsamkeit tötet.
Und Fritz Schroth sagt weiter, dass man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen natürlich einhalten müsse, aber es gebe immer ein Restrisiko, das man weder ausschalten könne noch ausschalten sollte. Zitat: Wenn alles hygienisch sein soll, alles steril, ist das Ergebnis nichts Menschliches mehr. Da wird der alte Mensch zur Sache.
Wir haben in Berlin-Reinickendorf auch derzeit einen Ausbruch in einem Pflegeheim, wo es auch eine dreistellige Zahl von positiven Tests gibt. Und ein Sohn einer Bewohnerin hat geschrieben, dass die Bewohner dort aus Hygienegründen Einweggeschirr bekommen haben. Also nicht normales Porzellan, sondern Sachen, die man direkt danach wegschmeißt. Und das habe dazu geführt, dass einige demente Menschen die Nahrungsaufnahme verweigert haben. Mhm. Weil sie einfach dachten, das ist nicht das Gewohnte, das ist nicht das, was gut für sie ist und das wollen sie nicht. Ja. Und das schwächt dann natürlich nochmal zusätzlich.
Du brauchst was Gewohntes. Also wenn du sonst nichts hast, woran du dich festhalten kannst, kleine Gewohnheiten, die braucht man und die werden natürlich jetzt auch zurückgefahren.
Und wir sehen natürlich dann immer nur die Zahlen der Menschen, die an oder mit Covid-19 in diesen Heimen versterben. Tod durch Vereinsamung aber wird in dieser Statistik gar nicht aufgenommen. Das ist dann halt natürliche Todesursache und Immunsystem und Lebenswille, das hängt ja auch miteinander zusammen. Und Vereinsamung spielt da eine wichtige Rolle oder nicht mehr essen wollen oder einfach die ganze Zeit traurig zu sein, aber das kommt nicht in die Statistik.
Ja, klar. Und es gibt weitere Zahlen, die auch zumindest in Deutschland in keiner Statistik zu finden sind. Das sind Schäden durch abgesagte oder verschobene Operationen. Also zur Einordnung schauen wir mal auf unsere INBI-App, die wir Ihnen letzte Woche vorgestellt haben. Da haben wir die aktuellen Zahlen, also die Gesamtzahl Intensivbetten in Deutschland über 27.000. Anzahl der Intensivpatienten an oder mit Covid-19 in etwa 4.700. Das macht rund 17% an allen Intensivbetten aus. Natürlich regional sehr unterschiedlich. Das ist jetzt der Bundesdurchschnitt.
Ja. Was wir ja wissen, ist, dass bereits in der ersten Welle viele Operationen einfach abgesagt wurden, verschoben wurden. Da gibt es Zahlen bis zu 1 Million. Klar gibt es sicherlich auch Eingriffe, die verschiebbar sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, die sollte man lieber nicht verschieben. Ja. Und da geht es auch um das Beispiel Krebs und Krebsbehandlung, Krebsvorsorge. Da ist das Risiko einer Verschiebung natürlich massiv. Und genau so eine Geschichte haben wir bekommen von unserem Zuschauer Sven aus Hamburg.
Vielen Dank für die sehr persönliche E-Mail. Er schreibt uns sogar in mehreren E-Mails, beschreibt er uns da die Situation seines besten Kumpels Christian und dessen Mutter. Diese habe nämlich einen eingeklemmten Nerv im Rücken gehabt, der auch quasi mit dem Bein verbunden gewesen ist. Und das hätte dringend operiert werden müssen. Das ist auch Mitte des Jahres schon gewesen. Aufgrund von Corona wurde die Operation allerdings nicht durchgeführt, da eben Betten für mögliche Corona-Patienten freigehalten werden sollten. Es hat sich übrigens um ein Helios-Klinikum gehandelt.
Dazu schreibt Sven: Nach ein paar Wochen, in denen sie vor Schmerzen, wenn überhaupt, nur noch im Sitzen schlafen konnte, kam sie ins Krankenhaus, wo man ihr ein Bein abnehmen musste. Danach musste sie wegen Corona 2 Wochen alleine im Krankenhaus liegen, ohne Besuch. Sie brauchte psychische Betreuung, aber durch Corona kam kein Psychologe ins Krankenhaus.
Ja, und nachdem die arme Frau dann wieder zu Hause war, weiterhin übrigens ohne psychologische Betreuung, der Zustand hat sich dann so weit verschlechtert, dass sie dann auch dann tatsächlich verstorben ist. Unser Beileid natürlich an dieser Stelle. Das ist natürlich jetzt ein sehr schwerer Krankheitsverlauf, der vielleicht in diesen Fällen auch nicht so exakt vorhersehbar war. Wir wissen ja auch nicht, wie Ärzte da abwägen können, dass verschobene Operationen aber natürlich und ganz häufig auch mit Schmerzen und einem sehr langen Leidensweg zu tun haben. Also das steht ja außer Frage.
Ja, und ich meine, das sind jetzt Zuschriften. Marcel hat sie verifiziert, war im Kontakt mit diesen Menschen. Und das sind einfach Schicksale. Und das sind natürlich Schicksale, die jetzt nicht Millionen Menschen betreffen, aber eben doch einige Menschen. Und ich finde es wichtig, dass wir diese Schicksale auch mal den anderen Schicksalen entgegenhalten. Denn ich bekomme täglich Schicksale genannt über die Medien, wo es um Covid-19 geht. Und Sie können sich ja vielleicht erinnern an den regierenden Bürgermeister von Berlin, der seine emotionalste Rede gehalten hat. Erstmal sprach er davon, wie schwer das Leben als kleiner Kaufmann ist, der keine Kunden hat. Und dann sprach er davon, dass ein 30-jähriger Türke verstorben sei in Berlin. Die AfD hat ihn darauf angesprochen, Moment mal, den finden wir in den Zahlen gar nicht. Dann war es halt kein 30-jähriger Türke, sondern es war ein 33-jähriger Rumäne. Alles ganz schwierig. Aber de facto ist es nun mal so, dass wir im Moment unglaublich viele Einzelschicksale zum Thema Covid-19 bekommen. Ja. Und wir wollen eben darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur diese gibt, sondern es gibt eben auch diese Schicksale. Und die sind nicht weniger wert und nicht weniger erschreckend wie die Covid-19-Fälle, die uns geschildert werden. Mhm. Und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, sind ja auch Menschen, die aus Angst oder Panik vor Covid-19 gar nicht erst in den Krankenhäuser gegangen sind. Ja. Und dazu gibt es ja auch keine validen Zahlen in Deutschland.
Nein, das nicht. Aber es gibt eine Analyse der CDC, also der US-Gesundheitsbehörde, und die schätzen, dass allein in den USA knapp 100.000 Todesfälle bereits zustande gekommen sind, die auf nicht durchgeführte, aber notwendige medizinische Versorgung zurückzuführen waren. Und die Hälfte davon übrigens aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes und Krebs waren dabei.
Ja. Also in Deutschland gibt es dazu bislang relativ unterschiedliche Aussagen. Wir schauen uns mal eine Grafik an und da sehen wir, dass in diesem Jahr aktuell rund 844.000 Menschen verstorben sind. Im Schnitt sterben pro Jahr hierzulande etwa 940.000 Menschen. Es wird also vermutet, dass wir in diesem Jahr keine Übersterblichkeit sehen. Aber das interpretieren jetzt beide Seiten auf ihre Art und Weise. Natürlich. Die einen werden sagen, Covid-19 ist eben gar nicht so gefährlich. Die anderen werden sagen, durch die Corona-Maßnahmen haben wir auch andere Todesfälle verhindern können.
Ja, Maßnahmenkritiker sehen das natürlich anders. Aber also die sagen dann, es gibt da eigentlich ein Anzeichen, dass eben SARS-CoV-2 gar nicht so gefährlich ist, wie du gerade gesagt hast. Ich bringe jetzt noch mal eine dritte Theorie ins Spiel. Möglicherweise hätten wir ja in diesem Jahr aufgrund von diesen Kontaktbeschränkungen, Lockdown und Ähnlichem eigentlich weniger Tote als im jährlichen Schnitt gehabt. Und diese Kollateralschäden durch verschobene Operationen oder auch, Suizide, wozu wir gleich noch kommen, zieht das Ganze dann wieder auf ein Normalmaß. Aber das werden wir alles im nächsten Jahr betrachten können, auch erst, wenn Zahlen vorliegen.
Was wir auch nicht außer Acht lassen möchten, sind die Menschen, die aus freien Stücken aus dem Leben scheiden. Also in Deutschland ist es derzeit schwierig, an verlässliche Zahlen zu Suiziden zu kommen. Viele Behörden, die das erfassen, haben diese Zahlen für 2020 noch nicht. Es gab ja mal eine Umfrage der Augsburger Allgemeinzeitung. Das war schon im Frühjahr, Sommer. Da hieß es noch keine Auffälligkeiten. Die Pressestelle der Berliner Senatsverwaltung für Inneres hat uns auf Nachfrage mitgeteilt, im Zeitraum 1. Mai bis 31. Oktober diesen Jahres, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, gab es einen Zuwachs von etwa 20% bei Notrufen der Berliner Feuerwehr im Kontext Suizid und psychiatrische Auffälligkeiten. Also ist immerhin schon mal ein kleines Anzeichen dafür, dass es psychische Auswirkungen in dieser besonderen Situation in diesem Jahr auch gegeben haben könnte.
Ja, und da geht es natürlich um Notrufe, die nicht zwangsweise alle tatsächlich dann auch zum Tod geführt haben. Das ist jetzt, es war eine Anfrage, da hatte ich bei der Berliner Feuerwehr eigentlich angefragt und der Berliner Senat hat geantwortet. Kannte ich so auch noch nicht.
Chefsache,
ganz genau. Das ist klar. Aber an dieser Stelle hier übrigens nochmal eine Aussage des Berliner Gerichtsmediziners Michael Zokos Anfang Oktober in der NDR-Talkshow.
Wir haben natürlich als Rechtsmediziner viel weniger Covid-19-Tote, sondern vielmehr die Kollateralschäden, die wir jetzt sehen. Wir haben allein letzte Woche mehrfach Menschen obduziert, die seit dem Lockdown nie wieder aus ihrer Wohnung raus sind, die da wirklich jetzt hochgradig Fäulnis verändert, in Messi-Wohnungen lagen, mit Gasmasken, mit Astronautennahrung, also fast schon preppermäßig vorbereitet, die auch keiner vermisst hat. Und das sehen wir jetzt ganz viel, dass Wohnungen aufgemacht werden oder werden eben hochgradig Fäulnis veränderte Leichen gefunden von Menschen, die nicht ins Krankenhaus gegangen sind, weil ihnen eben aufgrund der ganzen Drohszenarien, die aufgemacht wurden, eben die Angst überwog, rauszugehen. Also da sehen wir schon ganz andere Bilder im Moment.
Sagt also Michael Zokos, er ist Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Berliner Charité, sicherlich auch bekannt als Bestseller-Autor. Mhm. Wir hier bei Basta Berlin haben allerdings auch vertrauliche Zuschriften bekommen von Feuerwehrmännern, die ähnlich schockierende Szenarien beschrieben haben.
Ja. Übrigens hat die Technische Universität München, die haben zusätzlich nochmal eine Umfrage gemacht, wo es um häusliche Gewalt jetzt während der Corona-Zeit gegangen ist. Auch ein sehr interessantes Ergebnis. Die körperliche Gewalt gegenüber Frauen ist in der Quarantäne um 7,5% und gegen Kinder um 10,5% gestiegen. Und bei Familien, das wird man wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch sehen, selbst wenn keine Quarantäne ist, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen ja noch zu spüren sein werden. Bei Familien, die in akute finanzielle Sorgen gerieten, nahm die körperliche Gewalt gegen Frauen um 8,4% und gegen Kinder um 9,8% zu. Hierbei, das sagt die Universität extra, handelt es sich natürlich um freiwillige Aussagen. Die Dunkelziffer dürfte wohl, wie übrigens bei vielen solcher Untersuchungen, deutlich höher liegen.
Wenn wir über Kollateralschäden sprechen, dann wollen wir natürlich auch alle Seiten berücksichtigen. Und hier kommen wir jetzt zu unserem zweiten Themenkomplex. Ein Corona-Schaden der ganz anderen Sorte hat nämlich die Bild-Zeitung entdecken können. Am 15. Dezember hat Bild.de getitelt 15.000 Tote wegen Impftrödelei. Dazu gibt es ein Foto vom Gesundheitsminister. Nimm das, Jens Spahn, das sind deine Toten. Also neuer Hashtag bei Twitter, Sterben mit Spahn könnte man ihn nennen. Mhm. Das jedenfalls ist so der Subtext, den ich daran gelesen habe.
Ja, aber wenn man da jetzt ins Kleine geguckt, da steht ganz in Rot, ist da noch zu lesen, dass das ein Professor sei, der diese Warnung aussprechen würde. Das ist natürlich super praktisch, weil wenige Stunden, nachdem dieser Artikel erschienen ist, da konnte Bild dann Warnung geben.
Die Impfstoffbescherung kommt. Ja, wie Sie wissen ja, die Deutschen sollen sich ja nichts mehr schenken. Wir können ja auch nicht mehr raus, wir können ja nichts mehr kaufen, außer drei Brillen für Menschen, die gar keine Brille tragen. Optiker sind ja noch geöffnet, ansonsten wird es schwierig. Also wir dürfen uns nichts schenken, wir dürfen uns nicht besuchen. Aber wenigstens gibt es ja die Impfstoffbescherung und die hat ja vielleicht gerade die Bild-Zeitung unter den Baum gelegt. Haben die genug Druck gemacht, dass der Impfstoff dann endlich zugelassen wurde? Ja,
da sind wir der Bild bestimmt zu Dank verpflichtet. Oder der Bundesregierung. Ich meine, schließlich hat die ja jetzt extra das Infektionsschutzgesetz so verändert, dass auch Menschen ohne Krankenversicherung gratis geimpft werden. Klasse. Oder vielleicht sitzen ja die Retter in den Chefetagen von BioNTech, CureVac, AstraZeneca und der Bill und Melinda Gates Stiftung.
Wir machen heute also einen kleinen Impfrundumschlag. Ich weiß nicht genau, ob Sie dabei ein Neues erfahren. Wenn Sie sehr gut im Thema drin sind, dann wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber schon. Auf jeden Fall fassen wir mal aktuelle Impfschäden und Nebenwirkungen zusammen. Und vielleicht sind da auch noch Unbekannte dabei. Den Marcel konnte ich jedenfalls mit einer Geschichte überraschen.
Das ist wahr. Beginnen wir mal mit dem schnellsten Weltretter auf dem Markt. Also jetzt natürlich abgesehen von dem russischen und dem chinesischen Impfstoff, über die man hier ja nicht spricht.
Nur hinter vorgehaltener Hand.
Ja. Richtig, ja. Also, Zulassung voraussichtlich kommende Woche in der EU. Bereits zugelassen in Kanada und den USA. Als erstes Land in Europa hat Großbritannien ihn zugelassen. Deutsch, türkisch, belgisch, US-amerikanisch. Es ist BioNTech.
Was für eine Sensation. Die 90-jährige Maggie lässt sich also als erstes impfen und sie ist begeistert. Wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich fühle mich privilegiert. Genau das hat Maggie Margaret Keenan gesagt. Sie ist ein überzeugter Impfling. Und es kam dann noch besser. Der zweite Mensch, der in Großbritannien geimpft wurde, der hieß doch tatsächlich William Shakespeare. Also das rührt zu Tränen. Ja?
Oh ja,
dieser unglaubliche Zufall. Nicht nur, dass Maggie begeistert ist, ja, auch noch William Shakespeare. Und jetzt hören Sie mal Gesundheitsminister Matt Hancock in einem Interview mit Good Morning Britain.
My wife has managed to get out occasionally to a local shop.
I mean, just simple words there, reacting it. You're quite emotional by that.
Well, it's just, it's been such a tough year for so many people, and there's William Shakespeare putting it so simply for everybody.
Ja, ist doch rührend, wieso hast du das jetzt so suffisant gesagt? Ich meine, ist doch auch toll, dass jetzt Maggie und William sicher sind.
Ja, der BioNTech-Impfstoff, der Retter der westlichen Welt, muss man ja sagen, der westliche.
Ja.
Der wird zum ersten Mal ausgerollt. Man kann ja sagen, die erste Impfkampagne auf der ganzen Welt. Und dann haben wir also diese 90-Jährige, die gerade tatrig genug ist, um süß zu sein, aber noch fit genug ist, um sich äußern zu können und sagen zu können, wie toll diese Impfung war. Und der zweite Mensch heißt dann ausgerechnet William Shakespeare. Also, wenn ich mal mein Po drauf verwetten darf, dass das alles eine komplett gescriptete Geschichte gewesen ist. Das haben die sich natürlich vorher ausgedacht. Eine Milliardenkampagne beginnt man nicht mit Menschen, die dann sagen könnten, also ich wollte das gar nicht haben. Was war das? Hepatitis-Impfung oder was?
So ein Knast, dem die Signale reingerannt
haben. Das wird natürlich vorher genau ausgewählt, wer da geimpft wird. Und wenn das so gewesen ist, dann war es auch kein Zufall, dass William Shakespeare der Zweite gewesen ist. Und dann gehe ich mal davon aus, dass Mr. Hancock das auch wusste. Und dann gehe ich mal davon aus, dass diese Tränchen, die er verdrückt hat, vielleicht gar nicht so spontan gewesen sind, wie es gerade
ausgesehen hat. Und wenn das wirklich so ist, ist das nicht ein bisschen peinlich?
Nein, also ist doch toll, dass der Impfstoff da ist, Benjamin,
richtig.
Hallo. Naja gut, also Fakt ist, Großbritannien hat also angefangen zu impfen. Der BioNTech-Pfizer-mRNA-Impfstoff, der wurde jetzt verspritzt. Ja, und einen echten Erfolg ist das natürlich für Boris Johnson, hallo. Der konnte ja quasi jetzt 3 Pluspunkte auf einmal setzen. Also erstens, entschlossenes Handeln gegen das Virus. Zweitens, sich als Retter der Bevölkerung inszenieren. Und dann haben wir noch drittens, nicht zu vergessen, er hat das Ganze schneller gemacht als die Europäische Union. Und sein Lieblingsprojekt Brexit ist damit ja quasi ein voller Erfolg. Make Britain great again.
Also er hat abgeliefert. Ja. Er hat es echt klug gemacht. Und als der zugelassen hat, hätte die EU auch gleich sagen können, okay, mir egal, wir testen gar nicht weiter. Wir werden das jetzt auch zulassen. Der politische Druck ist so groß geworden. Dann kamen die USA, Kanada, natürlich wird er dann auch bei uns zugelassen. Davon war mal auszusehen. Allerdings währte die Folge in Britannien gar nicht mal so lange, denn kaum wurde losgeimpft, gab es schon die ersten heftigen Impfreaktionen. Mm. Impfschäden, muss man sagen. Mitarbeiter des britischen Gesundheitssystems, NHS, sind kollabiert. Schwere allergische Reaktion nach Impfung.
Ja, die beiden Mitarbeiter, die haben sich wohl schnell wieder erholt, hieß es. Aber schon am Tag nach dem Impfauftakt wurde also der BioNTech-Impfstoff vom Markt genommen, und zwar für, so die britische Arzneimittelaufsicht, Zitat, für Personen mit einer Vorgeschichte eines anaphylaktischen Schocks bei Impfungen, Arznei oder Lebensmitteln. Der Deutschlandfunk, der hat das übrigens auf eine ganz interessante Formel gebracht. Er hat gesagt, alle Menschen, die routinemäßig so eine Adrenalinspritze mit sich führen, die sollten den Impfstoff besser nicht erhalten.
Noch ein weiterer Blick auf BioNTech-Pfizer, also auf den Impfstoff, der dann auch wahrscheinlich in der nächsten Woche zum ersten Mal in deutschen Armen landen wird im Rahmen der Impfkampagne. Der österreichische Rundfunk ORF schreibt am 11. Dezember, Artikel heißt klassische Nebenwirkungen, der Impfstoff gilt als sicher. Knapp 2/3 waren nach der Impfung müde. Gut die Hälfte hatte Kopfschmerzen. Zudem hatte rund jeder 3. Schüttelfrost oder Schmerzen in den Muskeln. Ungefähr der 7. bekam Fieber.
Oh, toll.
Das geht also aus einem Bericht des US-Arzneimittelbehörde FDA hervor. 4 Menschen haben auch Lähmungen im Gesicht davon getragen. Das aber, so die FDA, sei keine Besonderheit. Gesichtslähmungen kämen in der Bevölkerung in dieser Größenordnung auch sonst vor.
Zufall. Ja, abschließend wollen wir zu BioNTech noch darauf hinweisen. Im ORF-Artikel, da wird die Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt von der Medizinischen Universität Wien zitiert. Und sie sagte, das ist ein wichtiger Punkt, dass man den Leuten auch sagt, das wird höchstwahrscheinlich auftreten. Der Großteil der Leute reagiert so.
Und genau darauf sind wir gespannt. Also wird man den Impfpflegern in Deutschland offensiv sagen, dass solche kurzfristigen Impfschäden höchstwahrscheinlich auftreten? Wird das also im Impfzentrum passieren? Und ich bin ja gespannt, wie viele Impflinge dann tatsächlich das Impfzentrum auch mit solchen Haaren wieder verlassen. Wir sind wirklich gespannt. Und Sie haben es jetzt ja schon in der Einblendung gesehen, das, was wir Ihnen heute präsentieren, das ist alles öffentlich zugänglich. Das steht in den seriösesten Quellen, die Sie sich vorstellen können. Also jedenfalls die andere sich vorstellen können. Also, das ist Tagesschau, das ist Deutsche Welle, das ist ORF, also staatliche Geschichten. Und dann haben wir auch noch Spiegel, die Zeit. Das ist alles da. Wir denken uns das nicht aus. Wir tragen es bloß zusammen und präsentieren das heute einfach mal so.
Ja.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht mit dem Impfstoff in Deutschland. Und wir wenden uns jetzt einem nächsten Impfstoffkandidaten zu. Dafür reisen wir nach Australien. Mhm, also mit Australien haben wir uns ja schon öfter beschäftigt, weil es eines der Mutterländer des harten Lockdowns gewesen ist. Und Australien hat seinen eigenen Impfstoff entwickeln wollen.
Ja, dieser heißt UQCSL V451. Ich nenne ihn jetzt mal UQ, dann wissen Sie alle, was gemeint ist. Der wurde an der Universität von Queensland entwickelt. 51 Millionen Impfdosen davon hatte Australien bestellt. Das reicht also exakt 2 Dosen für jeden Australier. Also mit UQ hätte man ganz Australien vor Corona einmal durchimpfen können.
Ja. Hätte können,
ja.
Denn UQ ist leider für die Tonne.
Didim.
Zwar habe es bei den 216 Studienteilnehmern keine Sicherheitsbedenken gegeben, sie waren halt bloß HIV-positiv.
Schön. Also, das ist wirklich kein Fake. Bei einer Reihe der Geimpften, da hat ein HIV-Test angeschlagen. Ursache dafür soll ein sogenannter molekularer Klammer-Antikörper sein. Dieser hätte dann zu einem falsch positiven HIV-Test geführt.
Moment mal. Also wir haben ja einiges gelernt in der Pandemie. Wer einen positiven Corona-Test hat, der ist doch Corona infiziert. So haben wir das gelernt. Hm. Wer einen positiven HIV-Test hat, ist der dann nicht auch HIV-infiziert? Ich bin verwirrt.
Ja, das jedenfalls ist jetzt das Ende des australischen Impfstoffs. Aber nicht, dass die Australier jetzt ungeimpft bleiben. Man habe jetzt die Bestellung vom ausländischen Impfstoff erhöht. Ich wette, da ist BioNTech mit dabei.
Dann blicken wir mal auf den nächsten Kandidaten. Ebenfalls am Impfstoff-Roulette sich beteiligen will AstraZeneca, AZD1222, so heißt das gute Stück, das gemeinsam mit der Oxford University entwickelt wird. Mhm. Jetzt holen sie sich Popcorn. Der Weltkonzern AstraZeneca bietet gute Unterhaltung mit ganz bitterem Beigeschmack.
Ja, AstraZeneca, nochmal zur Erinnerung, über 70.000 Mitarbeiter, über 23 Milliarden Umsatz und ein Sorgenkind, der Impfstoff. Die Tagesschau, die berichtet nämlich im Oktober über einen toten Probanden. Der Tote soll 28 Jahre alt gewesen sein, ein brasilianischer Arzt. Dieser habe übrigens freiwillig an der Impfstoffstudie teilgenommen. Verstorben sei er an Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19.
Ob der 28-Jährige tatsächlich den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hat oder ob er in der Kontrollgruppe mit dem Placebo gewesen ist, darüber gibt es unterschiedliche brasilianische Medienberichte. Der Pharmagigant und das örtliche Institut, das das durchgeführt hat dort, der verweist auf die Schweigepflicht und äußert sich nicht dazu. Was mir gerade einfällt, ganz interessant ist, weil wir gleich noch zwei weitere Fälle bei AstraZeneca darstellen werden. Mhm. Und da äußern sie sich schon dazu, ob der Impfstoff gegeben wurde oder nicht.
Stimmt. Also das war jetzt mal der erste Tiefschlag für den Impfstoff.
Nicht der erste
Tiefschlag. Entschuldigung, nicht, natürlich. Und wir kommen ja noch zu weiteren. Aber am 10. September, da hat die Zeit darüber geschrieben. Beschrieben wird der Fall einer Britin, die definitiv diesen Impfstoff erhalten hat. Das hat das Unternehmen jetzt dann auch mal bestätigt. Während der Studie trat bei ihr eine schwere Nervenkrankheit auf. Transverse Myeliti heißt das. Das ist eine Entzündung des Rückenmarks. Nach einem Zwischenfall wurde die Studie quasi über 6 Wochen dann gestoppt. Wahnsinn. Die Deutsche Welle hat ebenfalls darüber berichtet. Doch offenbar kamen dann die Gutachter zu dem Ergebnis, dass der Vorfall nicht eindeutig der Impfung zugeschrieben werden konnte.
Doch auch das war nicht der erste Tiefschlag für den Impfstoff. Bei einem anderen Probanden seien ebenfalls ernste neurologische Störungen aufgetreten. Es handelte sich um Multiple Sklerose. Mhm. Das teilte die Oxford University mit. Diese, so Oxford, stünden aber nicht mit dem Impfstoff in Verbindung und die Studie wurde fortgesetzt.
Natürlich. Schwere Zwischenfälle und entdeckte Erkrankungen in Impfstoffstudien von AstraZeneca haben wir jetzt berichtet. Soweit also Fakt. Alles belegbar mit Quellen der renommiertesten Leitmedien auch in Deutschland. Aber einen haben wir noch.
AstraZeneca scheint gar nicht gewusst zu haben, was man den Menschen jetzt genau in den Arm spritzt. Glauben Sie nicht? Ist aber so.
Ja, am 23. November war es, glaube ich.
Ja, am 23. November hat das Unternehmen Zwischenergebnisse präsentiert. Also alle hatten vorgelegt, BioNTech hatte schon gesagt über 90%, mhm. Moderna kam auch mit über 90%. Also AstraZeneca war unter Zugzwang und hat deswegen auch Zwischenergebnisse präsentiert. Das Ergebnis, 70-prozentige Wirksamkeit. Erstmal eine Enttäuschung, schließlich hatten die anderen ja deutlich besser abgeschnitten.
Ja, aber immerhin.
Also 70% wäre eigentlich schwach.
Ja, ja, ist richtig. Also zumindest, wenn man es jetzt so sieht. Aber brisant ist jetzt, wie diese Zahl 70 eigentlich zustande gekommen ist. AstraZeneca hat nämlich die Ergebnisse von 2 unterschiedlichen Studien einfach mal zusammengerechnet. Also die Studienergebnisse aus Brasilien, die hatten so eine Wirksamkeit von 62% ergeben. Die Studienergebnisse aus Großbritannien, die haben so bei 90% gelegen. Zack, zusammengerechnet ergab 70%.
Und es kommt noch besser, das erinnert alles irgendwie an die 90er. Spaß mit der Telekom bei Wie bitte? Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können, aber es kommt wirklich noch besser. Denn diese 90%, die in Großbritannien gemessen wurden, das waren 2741 Probanden. Ich gehe mal davon aus, dass die Hälfte wieder Kontrollgruppe war mit einem Placebo. Aber da waren auch nur Menschen jünger als 55 Jahre ohne Vorerkrankung zugelassen.
Mhm. Und es kommt noch besser. Und darum haben wir ja gesagt, dass AstraZeneca wohl gar nicht wusste, was man den Briten da genau spritzt. Bei der britischen Studie hat man bei der ersten Impfung nur die Hälfte des Wirkstoffs verabreicht. Es habe da wohl einen Fehler in der Produktion gegeben. Darum seien diese Glasröhrchen nur halb voll gewesen. Erst bei der zweiten Impfung, dann hätte man die volle Dosis verabreicht.
So ist es auch in dem angezeigten Artikel in der Deutschen Welle zu lesen. AstraZeneca soll zunächst so getan haben, als wenn das Absicht gewesen sei. Aber dann haben sie zugegeben, dass es einfach ein Produktionsfehler gewesen ist. Und deswegen steht jetzt erstmal die Aussage, dass man erstmal gar nicht genau wusste, was man den Menschen da eigentlich gespritzt hat. Und also das müssen sich Wissenschaftler mit beschäftigen, dass der halbe Impfstoff besser wirkt als der ganze. Was ist dann, wenn ich gar keinen nehme? Wirkt das am besten?
Ja, absolut, richtig.
Oh ja, also das hat Spaß gemacht. Das war heute unsere letzte Folge. Möglicherweise, sobald
alles
man das Wort...
Belegt. Alles
es ist. Sie können belegt. Das auch nachlesen. Ansonsten bin ich dafür, dass Deutsche Welle et al. In Zukunft verboten werden in Deutschland.
Richtig.
Uns ging es heute also so um einen kleinen Ritt durch die Impfstoffe. Nein, wir haben nicht über Nanochips in Impfstoffen gesprochen. Wir haben auch nicht über Genmutation oder Verderben, Unfruchtbarkeit und Ähnliches gesprochen.
Das Thema ist riesengroß. Ist es.
Vielleicht. Du meinst, okay, du meinst das Thema Genmutation durch mRNA-Impfstoffe ist riesengroß?
Ja, weiß ich nicht. Also ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so sehr damit aus. Vielleicht gibt es ja auch Experten von Ihnen, die da uns gerne mal was rüberschicken wollen.
Und Unfruchtbarkeit nach Impfung ist riesengroß aus deiner Sicht?
Auch da werde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir wollen diesen YouTube-Kanal noch ein bisschen.
Aber Nanochips in Impfstoffen ist ein Riesenthema für dich.
Das werden wir mal sehen.
Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wer nächste Woche hier an seiner Stelle sitzt. Es gibt tatsächlich ein Interview, das geht ziemlich lang. Ich kenne den Kanal nicht, ich kannte den vorher auch noch nicht, aber es ist ein Interview mit Professor Bhakti. Und da ging es eben auch um Impfstoffe. Und dann fragte der Interviewer, die hatten sich gut unterhalten, und dann fragte er, Professor Bhakti, wie ist es denn eigentlich mit diesen Nanochips, von denen man so viel hört, in Impfstoffen? Und Professor Bhakti, dazu habe ich selber nicht so viele Informationen. Und du wusstest genau, er sagt jetzt gar nichts dazu.
Ja.
So werden wir das auch halten. Aber ich sag mal so, Nanochips. Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die auf jeden Fall überzeugt sind, dass Nanochips da drin sind. Das müsste sich doch finden lassen. Dann sollte sich Dr. Schiffmann mal als Impfarzt anmelden. Dann bekommt er ja auch den Impfstoff zugeschickt. Dann hat er den Impfstoff. Dann kann man den sicherlich unter ein Elektronenmikroskop packen. Und dann müsste man ja auch einen Nanochip, wenn der denn drin wäre, sehen. Meine Theorie. Ich bin gespannt, was da passiert.
Ja.
Samuel Eckert macht schon wieder ein PayPal Money aufgemacht für das Experiment.
Gut. Spannend, alles spannend.
Wir haben heute auch noch einiges weggelassen, wie Sie gerade mitbekommen haben. Ich bin gespannt, wie die ersten Erfahrungen mit BioNTech-Impfstoffen in Deutschland dann aussehen. Was wir auch weggelassen haben, ist übrigens eine Umfrage, die war hochinteressant, der zur Folge, dass medizinische Personal in Deutschland sich noch weniger impfen lassen möchte als die Gesamtbevölkerung. Das haben wir erstmal weggelassen, vielleicht kramen wir das nochmal raus, aber Sie können das auch nachlesen, Ärzteblatt, und da wird auch die ständige Impfkommission zitiert, die sich dazu ebenfalls sehr skeptisch geäußert habe. Ja, einfach mal googeln. Ärztezeitung, Impfung, medizinisches Personal, dann finden Sie den Artikel wahrscheinlich.
Vielleicht Ihre Gründe haben. Abschließend haben wir jetzt noch eine Grafik für Sie aus dem Hause Karl Lauterbach. Er darf ja jetzt überhaupt nicht fehlen. Wäre ja jetzt schade, wenn für Australien, die USA, Großbritannien und die Europäische Union nicht genug Impfstoff da wäre. Stellen Sie sich das mal vor. Es wäre ja wirklich ärgerlich, wenn ausgerechnet für Sie da keiner mehr übrig ist. Und da twittert Karl Lauterbach: Hier Übersicht, wer welche Impfstoffe bestellt hat, je in Pro-Kopf-Bevölkerung. Es ist schon jetzt klar, dass ausgerechnet US extrem gut eingekauft hat. Wenn Oxford-Impfstoff auch zugelassen wird, hat man dort schon jetzt viermal genug Impfstoff, jeden zu impfen. Fauci lässt grüßen.
So kauft man also extrem gut ein im Hause Lauterbach. Ich frage mich, ob der Karl auch 5 Autos hat.
Ja.
Aber wahrscheinlich hat er einfach den Fahrdienst des Deutschen Bundestages. Und das sind noch mehr als 5 Autos. Also ich will mich da noch kurz dran festhalten. Gut. Okay, geschenkt. Wir wissen, die wollen andere unterschiedliche Impfstoffe haben, weil sie nicht wissen, wann welcher kommt, und man musste viele bestellen. Außerdem kann es ja sein, dass der eine bei diesem Teil der Bevölkerung besser wirkt als bei dem anderen. Das sind so die Begründungen, warum man einfach mal 4 oder 5 Mal so viel kauft, wie man braucht. Was mich aber hier mal wieder wirklich stutzig macht, ich mag kein unreflektiertes Donald Trump-Bashing. Mhm. Und das hier, dass Karl Lauterbach meint, dass Dr. Fauci diese Bestellung ausgelöst hat, aber nicht blickt, dass es möglicherweise Präsident Trump gewesen ist. Vielleicht auch keiner von den beiden. Aber so einseitig wollte ich es nicht stehen lassen. Punkt.
Ja, so ist es.
Ach, übrigens, habe ich gesehen, die Jahresendausgabe bei Markus Lanz, da sind schon die Gäste bekannt.
Oh, da freue ich mich. Ist er dabei?
Klar. Sprechen wird Karl Lauterbach mit Markus Lanz. Das war's.
Na, echt?
Nein,
würde mich alles nicht wundern.
Vielleicht.
Würde mich alles nicht wundern.
War ein redaktioneller Vorschlag in Richtung ZDF.
Karl
wir hatten ja schon, aber unsere Vorschläge, wir hatten ja auch mal vorgeschlagen, dass da Ken Jebsen und Markus Lanz diskutiert, beziehungsweise moderiert. Und dann sitzen da Drosten, Wodak, wie heißt denn die andere da? Paschmann, Pasemann oder wie sie alle heißen. Hm. Jedenfalls so aus allen Fraktionen. Und das wurde auch nicht gemacht. Darum fürchte ich, dass Karl Lauterbach dort nicht... Jahresendsendungsgast.
Karl Lauterbach schläft, glaube ich, eh bereits auf der Couch von Markus Lanz. Dementsprechend ist der einfach verfügbar. Ja, damit kommen wir
Im
auch
Bundestag
schon.
Im Bundestag nennt man ihn schon Anthony Cochi, weil er auf der Couch schläft.
Oh Gott. Wir kommen zum Webtipp, der diesmal gar kein Webtipp, sondern ein Buchtipp ist. Es geht ja auf Weihnachten zu.
Wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir ziehen uns zurück ins Analoge. Von daher gibt es jetzt keine Webtipps, es sind jetzt nur
ja,
Buchtipps.
Ja. Nein, aber vielleicht haben Sie ja noch den ein oder anderen, das ein oder andere nicht gekaufte Geschenk. Da habe ich für Sie im Angebot Albrecht Müller, Die im Dunkeln sieht man nicht. Das ist ein sehr interessantes Buch, wo quasi der Herausgeber ja auch der Nachdenkseiten auch E-Mails und Briefe zusammengefasst hat von Leuten, die eigentlich wie Sie, was Sie ja auch an uns schreiben, aus ihrem Leben vom Wahnsinn im Corona-Alltag in Deutschland berichten. Ist sehr lesenswert. Also ich habe es sehr gerne geschenkt bekommen und vielleicht kennen Sie auch jemanden, der das total toll findet. Das kann ich Ihnen ans Herz legen. Durchgeblättert habe ich es schon. Und den Buchtipp hatten wir schon, aber ich möchte es Ihnen trotzdem noch einmal ans Herz legen. Paul Schreier, Die Chronik einer angekündigten Krise. Das haben wir beide mittlerweile gelesen. Ein ganz klasse Buch mit einem richtig klasse Vorwissen, was man vielleicht auch zum Verständnis der Corona-Zusammenhänge wissen sollte.
Beide Bücher gibt es bei Amazon.
Die gibt es aber auch im Buchhandel nebenan. Also schauen Sie mal, viele Buchhandlungen.
Dieser Lockdown, der macht mir schon jetzt so viel Spaß. Also ich bin am Montagabend durch Berlin geradelt, auch über den Kurfürstendamm. Da gab es vereinzelte Schlangen auch vor den Geschäften. Mhm. Ich habe Videos aus ganz Deutschland gesehen, wo es extreme Schlangen gab. In Nürnberg gab es ein schönes Video, da standen Menschen vor dem C&A und wollten unbedingt rein. Und dann kam die Polizei und sagte, sehr geehrte Damen und Herren, dieser C&A ist zugelassen für 50 Personen. Hier in der Schlange stehen schon 50. Das wird noch lange dauern. Und außerdem stehen Sie nicht im Mindestabstand. Wenn Sie jetzt nicht sofort den Abstand einhalten, dann werden wir den Laden schließen.
Gott.
Okay, aber die einzigen Stangen, die ich wirklich gesehen habe, so richtig lange Stangen, das war auch eine 50-Meter-Stange und das war vor einem Postshop. Da stehen die Leute wirklich 50 Meter lang, in Abstand, tatsächlich wie an einer Perlenschnur sah das aus.
Ja.
Und warten auf ihr Paket.
Ja,
das
richtig.
Ist
oder
der
wollen eins
harte
abgeben.
Lockdown.
Ja.
Oder wollen eins abgeben. So, wir dürfen noch schreddern heute.
Oh ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Es geht diesmal um eine Pressemitteilung vom 11. Dezember von den Märkischen Kliniken. Sie trägt die Überschrift Kliniken am Limit. Märkischer Kreis und Märkische Kliniken appellieren gemeinsam an die Bevölkerung und die Landespolitik. Und im weiteren Verlauf, da wird natürlich die extrem angespannte Lage der intensivmedizinischen Kapazitäten hingewiesen. Schauen wir mal, Zitat. Die Zahl der behandlungsbedürftigen Covid-19-Erkrankten steigt in den Märkischen Kliniken wie auch in allen anderen Krankenhäusern Nordrhein-Westfalens rasant. Dies und der hohe pandemiebedingte Ausfall an pflegischem und ärztlichem Personal bringen die Krankenhäuser an ihre Grenzen.
Das klingt genau nach der Katastrophe, auf die viele von uns seit längerer Zeit warten. Das klingt wirklich beunruhigend. Aber es ist am Ende des Tages ein sehr gutes Beispiel für eine absolut katastrophale Pressearbeit. Am gleichen Tag und nur wenig später veröffentlichte die Pressestelle der Märkischen Kliniken dieses schmissige Video. Gemeinsam mit einer Presseerklärung, in dem die doch so überarbeiteten Mitarbeiter an der sogenannten Jerusalemmer Tanz-Challenge teilnehmen.
Genau. Und da schauen wir jetzt mal rein. Den Ton, den können wir Ihnen leider nicht zeigen, weil wir da vielleicht rechte Probleme kriegen. Aber hier sehen wir natürlich OP-Personal, Schwestern und Pfleger der Märkischen Kliniken, die hier schmissig ihre Hüften schwingen.
Die Kantine ist ebenfalls dabei.
Ja, natürlich. Also alles, was da überhaupt arbeitet, nimmt an der Jerusalemer Tanz-Challenge teil. Wir sind ja die allerletzten, die den Leuten keinen Spaß bei der Arbeit gönnen. Ganz im Gegenteil. Freude bei der Arbeit finde ich immer klasse. Aber wenn am gleichen Tag eine Pressemitteilung zu Personalmangel und gleichzeitig ein Tanzvideo erscheinen, das ist mehr als ungünstig.
Ja, und schauen Sie sich das ganze Video an. Die ganze Klinik ist dabei. Und wenn Sie gerade am Leben retten sind, aber trotzdem Zeit haben, für Social Media ein Video zu produzieren, schwierig. Ich schredder mit großer Freude.
Ja, bitte.
Ich weiß gar nicht, ich habe auch überlegt, ob ich denen da mal eine Presseanfrage schreibe, aber da ist irgendwie alles so gesagt. Es ist einfach dumm gelaufen. Ich wüsste nicht, welche Frage ich erstellen soll. Nee, bereuen Sie es? Das Einzige, was mir einfällt. Oder gib mir mal die Telefonnummer von Schwester Susi, die ganz links tanzt. Die macht das wirklich toll.
Gutes Beispiel für Scheiß-Timing. So, wir haben noch ein paar Ankündigungen für Sie. seit Wochen und Monaten. Da machen sie uns immer wieder drauf aufmerksam. Sag mal, Jungs, was ist denn mal mit einem Telegram-Kanal? Wollt ihr nicht mal auf Telegram wechseln? Seid ihr da vielleicht schon? Waren wir nicht? Sind wir aber seit heute.
Juhu!
Jawohl!
Dein Ernst?
Ja, suchen Sie mal ab heute, Donnerstag, suchen Sie nach Basta Berlin, zusammengeschrieben Basta Berlin. Dann folgen Sie uns gerne. Also erstens werden wir dann natürlich auch immer wieder unsere aktuellen...
Das ist jetzt gerade der erste Beitrag für Telegram. Ach. Den schicke ich jetzt einfach raus in die Welt.
Ja, ist doch herrlich.
Das ist live.
Da werden Sie dann immer natürlich die Videos sehen. Wir machen auch ein bisschen hinter den Kulissen und da lernen wir uns richtig schön was einfallen lassen.
Aktuellen...
Nehmt dem Kind das Telefon weg, der baut nur Schwachsinn.
Den schicke ich jetzt einfach raus in die Welt.
Das ist doch herrlich.
Das ist live.
Oh Gott. 3 Abonnenten, Mensch, läuft bei uns. Ausgezeichnet. Also, wir freuen uns auf jeden Fall riesig, wenn Sie hier unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Das hat letzte Woche richtig gut geklappt. Also wirklich vielen Dank. Machen Sie Daumen hoch, Daumen runter. Egal, was Sie machen, bitte reagieren Sie irgendwie auf das Video. Das hilft uns bei der Verbreitung. Wir haben den Algorithmus von YouTube geknackt. Wir haben ihn gehackt. Wir haben das Video 13.000 Menschen erfolgreicher gemacht als das vorherige Video. Mhm. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Sie eben mitgeholfen haben. Also, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, Daumen runter, machen Sie das bitte. Sagen Sie uns damit Ihre Meinung, machen Sie einen Daumen hoch, wenn es okay war. Abonnieren, sind auch viele Abonnenten dazugekommen.
Abonnieren ist
auch
gut. Immer gut.
Genau. Wir machen das nicht aus reiner Eitelkeit, sondern weil wir wollen, dass das Video viele Menschen sehen und ihre Meinung dazu sagen können. Und unter dem Video können Sie auch gerne, das kostet bloß eine Sekunde, einfach hinschreiben, ich grüße Mama, ich grüße Joppa und ich grüße den Weihnachtsmann. Machen Sie, was Sie wollen oder schreiben Sie Ihre Meinung. Auch das ist wertvoll.
Und hilft. So ist es. Die nächste Sendung, Basta Berlin, freue ich mich übrigens persönlich sehr drauf. Das ist unsere Weihnachtssendung. Am Heiligen Abend, am 24. Dezember sind wir für Sie da. Da wird es ein bisschen besinnlich sein. Der Spaß wird definitiv nicht zu kurz kommen. Ich denke, Glühwein wird auch fließen. Wir haben einiges mit Ihnen vor.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert. Konsens TV ist zurück, da freue ich mich besonders drauf. Und dann haben wir noch den 31. Dezember und da gibt es natürlich eine große Silvester-Jahresrückblicks-Sendung. Ich freue mich drauf. Ja. Marcel, ich freue mich auch, dass ich mit dir gemeinsam das Jahr beschließen darf. Ich muss sagen, es war doch ganz okay mit dir. Und mit Ihnen war es richtig gut. Mein Name ist Benjamin Golmer. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa, da kriege ich schon Tränen in den Augen. Bis dahin und tschüss.